Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Die europäische Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg hat den Frieden zwischen den Völkern wiederhergestellt. Das ist mittlerweile unumstritten. Und die daraus entstandene Europäische Union war darüber hinaus gedacht als Wertegemeinschaft. Die zentralen Akteure zu Beginn dieses Prozesses waren überzeugte Christen, Katholiken. Sie wollten dem neu entstehenden Europa ein christliches Wertefundament geben. Die maßgeblichen Politiker hatten einen Konsens über die Grundwerte menschlichen Lebens und menschlicher Würde. Dieser Konsens ist dann aber im Laufe der Jahrzehnte zerbrochen. Das ist die Einschätzung von Professor Dr. Werner Münch, der von 1984 bis 1990 dem Europäischen Parlament angehörte, von 1991 bis 1993 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt war und sich heute unter anderem als Kuratoriumsmitglied beim Forum Deutscher Katholiken engagiert. Hören Sie heute den ersten Teil seines Vortrags »Wertewandel in den europäischen Gesellschaften. Wir brauchen eine moralische Erneuerung«.
Ich beschäftige mich heute mit dem Thema Wertewandel in den europäischen Gesellschaften. Wir brauchen eine moralische Erneuerung. Beim Thema Wertewandel in Europa möchte ich mich zunächst mit der europäischen Politik und danach mit einigen gesellschaftlichen Phänomenen wie Lebensschutz, Familie, Medien und Recht befassen, um dann abschließend zu fragen, ob und in welcher Weise es eine Chance für eine moralische Erneuerung unserer Gesellschaft gibt. Ich frage also danach, ist dieses Europa noch eine Wertegemeinschaft? Was ist das für ein Europa, mit dem wir uns beschäftigen? Um diese Frage unter dem Gesichtspunkt einer Wertegemeinschaft zu beantworten, müssen wir zunächst eine kurze Rückblende in die Ausgangslage nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 machen. Nach diesen schrecklichen Kriegsereignissen und seinen Folgen musste Europa aus der tiefen Krise des gegenseitigen Misstrauens und aus einem Klima des Kalten Krieges einen Neuanfang zur Befriedung dieses Kontinents wagen. Die zentralen Akteure im Wiederaufbau eines solchen neuen Europa waren der Deutsche Konrad Adenauer, der Italiener Alcide de Gasperi und der Franzose Robert Schuman. In ihrem politischen Denken standen die Aussöhnung der Völker, Frieden und neues Vertrauen im Mittelpunkt. Alle drei hatten diese Vision aber auch als gläubige Christen mit gemeinsamen religiösen Überzeugungen. Die Freundschaft Adenauers mit de Gasperi, italienischer Ministerpräsident von 1949 bis 1953, war deshalb so tief, weil dessen Glaubensfundament ebenso unerschütterlich war wie das von Konrad Adenauer selbst. Die Verleihung des Karlspreises an de Gasperi 1952 in Aachen für seine Verdienste um die europäische Einigung war die eigentliche Grundsteinlegung für die Verleihung des Friedensnobelpreises an die Europäische Union 60 Jahre später. Und auch Robert Schumann war ein ebenso frommer und unbeirrbarer Christ. In einem 2011 publizierten Aufsatz können wir unter anderem nachlesen, was Schumann zum Beispiel einer Besuchergruppe, die sein Ministerium besucht hatte, berichtete. Ich zitiere: Jeden Morgen in der Früh verlasse ich inkognito das Areal und begebe mich durch diese von den Sicherheitsbeamten nicht bewachte Türe ganz ruhig zur Messe und zur Kommunion. Daraus ziehe ich meine Kraft für die Arbeit unter den Augen Gottes. Sie können dies nachlesen in einem Beitrag in der Zeitschrift Unitas von 2011. Besuche der Heiligen Messe waren deshalb immer eine Selbstverständlichkeit, wenn sich diese Politiker trafen. Und kaum jemand weiß, dass Konrad Adenauer vor seiner Reise nach Moskau im September 1955, Sie erinnern sich vielleicht an diese Reise, die den deutschen Kriegsgefangenen, die er aus Russland nach Deutschland zurückholen wollte, galt, dass er also vor dieser Reise eine Nacht am Grab des heiligen Nikolaus von der Flüe in der Schweiz verbracht und gebetet hat. Die Neukonstruktion Europas war also gewollt als eine Friedensunion. Und die Schlüsselworte der ersten Verträge wie Weltfriede, gemeinsames Schicksal, tatsächliche Verbundenheit oder neues Vertrauen waren zu der Zeit revolutionär und haben sich als politische Vision erwiesen und eine starke Dynamik ausgelöst. Die Seele Europas, ein Wort von Papst Johannes Paul II., was Sie vielleicht schon mal gehört haben, hatte ein christliches Fundament, ein verbindliches Ethos. Es gab zwischen den verantwortlichen Politikern der ersten Stunde einen Konsens über die Grundwerte menschlichen Lebens und menschlicher Würde. Eine kongruente Sicht von Mensch, Welt und Gesellschaft. Europa wurde von ihnen tatsächlich gedacht als eine Gesinnung, ein Wort, das Romano Guardini einmal gebraucht hat und außerordentlich zutreffend für das Verhältnis und das Politikverständnis dieser drei genannten Personen ist. Diese Politiker waren in ihrer christlich geprägten Werteüberzeugung über jeden Zweifel erhaben und sie waren damit ein Glücksfall für die europäische Geschichte nach 1945. Ich bin ziemlich sicher, dass sich diese europäische Geschichte völlig anders entwickelt hätte, wenn zum Beispiel in der damaligen Zeit Berlusconi, Hollande und Gerhard Schröder die verantwortlichen Politiker gewesen wären. Nach diesem kurzen historischen Exkurs möchte ich zu meiner Ausgangsfrage zurückkommen, nämlich: Wie sieht die Seele Europas heute aus? Wenn man seine Aufmerksamkeit auf die Europäische Union als Wertegemeinschaft lenkt, dann muss man zunächst die Frage beantworten, nach welchen Kriterien man denn die Identität Europas definieren kann, auch wenn sie nicht nur nach den Worten von Johannes Paul II., ich zitiere, keine leicht erfassbare Wirklichkeit ist. Was also heißt, welche Kriterien soll man zugrunde legen, um zur Beurteilung meiner Ausgangsfrage zu kommen? In jedem Fall, denke ich, steht die Würde der Person im Mittelpunkt. Dies ist deshalb entscheidend, weil gerade zu dieser Frage das Christentum ja viele Jahrhunderte einen grundlegenden Beitrag geleistet hat. Gibt es also heute noch, so lautet meine Frage, ein verbindliches Ethos in der Europäischen Union? Nun lassen wir doch einfach einige Fakten sprechen. Ich nenne einige wenige, aber wichtige. Erstens. In der Präambel des Lissabon-Vertrages, dem Verfassungsvertrag der Europäischen Union, gibt es keinen Gottesbezug. Dort heißt es lediglich, ich zitiere, schöpfend aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas und so weiter. Zahlreiche Kritiker haben diese Formulierung, wie ich finde, mit Recht gerügt und gefragt, warum man nicht stattdessen zum Beispiel gesagt hat, wie es einer formuliert hat, ich zitiere, schöpfend aus dem kulturellen Erbe Europas, der Antike und dem Humanismus des Christentums, der im Laufe der Geschichte zu den Grundsätzen von Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit geführt hat und so weiter. Wenn man so formuliert hätte, würde dies der historischen Wahrheit entsprechen und auch an die unverwechselbare Identität Europas erinnern. Die Formulierung stammt übrigens von Kurt Hübner, die er in einem Beitrag 2005 in der Frankfurter Allgemeinen formuliert hat. Zweiter Punkt. Der Italiener Rocco Buttiglione, gläubiger Katholik, der 2004 als Kommissarkandidat für Justiz, Freiheit und Sicherheit von der italienischen Regierung nominiert worden war, hatte bei seiner Anhörung vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments bei der Frage über seine Einschätzung der Homosexualität geantwortet, er halte sie persönlich für eine Sünde, würde sich aber als EU-Kommissar, wenn er es werden sollte, in seiner Arbeit an die Gesetze der Europäischen Union halten. Er wurde abgelehnt. Drittes Beispiel. Im EU-Kalender 2011, gedruckt in einer Auflage von 3,2 Millionen Exemplaren, waren alle jüdischen, buddhistischen, hinduistischen und muslimischen Feiertage, auch die der Sikhs, aufgeführt, nur nicht die christlichen. Angeblich, wie auf Anfrage geantwortet wurde, aus Versehen. Wegen zahlreicher Proteste wurde dieser Kalender wieder eingezogen, wie gesagt, immerhin bereits gedruckt in 3,2 Millionen Exemplaren mit den Geldern der europäischen Steuerzahler. Vierter Punkt. Den gefährlichen Weg hin zum Totalitarismus beschreitet die Europäische Union durch ihren Genderkurs, der in eine fundamentale Konfrontation, in eine anthropologische Revolution gegen das christliche Menschenbild eingetreten ist. Der frühere moralische Konsens in der zivilisierten Welt ist inzwischen zerfallen. Es ist eine kulturelle Wende über unseren Kontinent hinweg eingeleitet. Denn Gender oder Gender Mainstreaming oder die Gender-Ideologie, alle Begriffe sind identisch zu setzen, will die Herrschaft der Frau über den Mann, die Auflösung der Identitäten von Mann und Frau und die Beseitigung jeder moralischen Bewertung und Begrenzung sexueller Handlungen. Sexuelle Handlungen sollen nach dem Lustprinzip und nicht nach dem Verantwortungsprinzip erfolgen. Gender Mainstreaming schafft die Normen der Sexualität ab, fordert die Tötung von ungeborenem Leben durch Abtreibung und jede Art von Homo-Ehe als Menschenrecht. Es ist ein Kampf gegen die biblische Schöpfungsordnung und gegen die Fundamente unseres christlichen Menschenbildes. Und fünftes und letztes Beispiel. Die Auseinandersetzungen zum Beispiel über den Estrella-Bericht im Europäischen Parlament sind Ihnen vielleicht noch bekannt. In diesem Bericht der portugiesischen Sozialistin Edith Estrella wurden unter anderem die Abtreibung als Menschenrecht, auch für Minderjährige ohne Zustimmung der Eltern, ein verpflichtender Sexualkundeunterricht in der Schule ab der ersten Klasse, Werbung für Homosexualität bei Jugendlichen, die Abschaffung der Gewissensfreiheit für medizinisches Personal, also ein Verbot der Weigerung an der Durchführung von Abtreibungen mitzuwirken. Wir haben übrigens inzwischen in einigen EU-Ländern Gerichtsurteile, die diejenigen, die dieses trotzdem getan haben und ihre Mitwirkung an Abtreibungen abgelehnt haben, verurteilt haben, sowie eine Bestandsgarantie und nachhaltige Sicherung der Finanzierung aus Steuermitteln für Abtreibungsorganisationen. All das ist in diesem Bericht gefordert. Erst sehr viel später wurde, weil dieser Bericht abgelehnt worden ist, eine Batterie von weiteren Berichten in das Europäische Parlament eingebracht. Wir haben da zum Beispiel die Berichte der bayerischen EU-Politikerin Maria Neuchel, sie gehört der SPD an, der österreichischen Abgeordneten Ulrike Lunacek, eine Europaabgeordnete der Grünen, oder des belgischen Mitglieds des Europäischen Parlaments Marc Tarabella, der Mitglied der Sozialistischen Partei und Fraktion ist. Und in diesen Berichten waren all diese Forderungen und auch weitere erneut enthalten und wurden auch mehrheitlich angenommen, obwohl, was außerordentlich wichtig ist, es hier um Fragen geht, in denen die Europäische Union keine Kompetenz hat. Und der neueste Bericht, der in diesem Jahr 2017 eingebracht wurde, ist eigentlich noch weitergehend als alle vorher genannten, ist ein Bericht der spanischen Liberalen Beatriz Becerra Besterechea. Und in diesem Bericht wird vor allen Dingen auch auf die Verurteilung des Mannes Wert gelegt, weil dieser als Schuldiger für diese Entwicklung angesehen wird und er deshalb in diesem Bericht zur Hausarbeit mit gleichwertigen Anteilen verpflichtet werden soll. 1945 standen Christdemokraten und Konservative vor zwei großen Herausforderungen, nämlich Erneuerung des kriegsgeschädigten Europa und der Kampf gegen den sowjetischen Kommunismus. Den ersten Kampf haben sie in 20 Jahren gewonnen, den zweiten in gut 40. Aber dem dritten Kampf um das Menschenbild, um die Frage, was ist denn der Mensch, was ist eine Familie, dieser grundsätzlichen anthropologischen Auseinandersetzung haben sie sich nicht gestellt, beziehungsweise den linken und liberalen Kräften das Feld überlassen oder ihnen in die Hände gespielt, in einigen Ländern sogar mit ihren eigenen politischen Initiativen. Hier ist bereits viel Terrain verloren und ein Weiter-so würde für unser christliches Abendland katastrophale Folgen haben. Die Gründungsväter der Europäischen Union hatten persönlich und in ihren politischen Auffassungen ein christliches Fundament, ein verbindliches Ethos. Sie haben Europa eine Seele gegeben. Hingegen fordert heute schon seit langem zum Beispiel der deutsche Sozialdemokrat Martin Schulz bis Ende des Jahres 2016 insgesamt mehr als 4 Jahre Präsident des Europäischen Parlaments, seit Januar 2017, wie Ihnen bekannt ist, Kandidat für das Amt des Bundeskanzlers, dass alle Kreuze und sonstigen religiösen Symbole aus öffentlichen Räumen verschwinden müssen, weil es in Europa, wie er es ausdrückt, Zitat, das Risiko einer sehr konservativen Bewegung zurückgebe, die im Sinne der Antidiskriminierung bekämpft werden müsse. Doch wir dürfen nicht zulassen, dass das Christentum und seine Symbole aus der Öffentlichkeit verbannt werden. Das Kreuz ist doch kein Siegeszeichen über andere Menschen, sondern es erinnert an die Liebe Christi gegenüber uns Menschen bis zu seinem Kreuzestod und damit auch an das Sterben jedes einzelnen Menschen, der ein Opfer von politischer Gewalt geworden ist. Wir haben dafür genügend Beispiele, ich könnte sie fortsetzen, aber einige mögen ausreichen. Gulag und Hiroshima, Auschwitz, Ground Zero in Manhattan, Pol Pot, Platz des himmlischen Friedens in China, Nordkorea, Ägypten und Iran, Irak, Syrien und Afghanistan, Pakistan und Somalia, Sudan, Nigeria, Eritrea und Guantanamo. Ich könnte viele weitere hinzusetzen. Aber ich finde, bei Betrachtung der Pietà begreift man, worüber wir reden, wenn wir über das Kreuz und seine Verpflichtung für uns Menschen sprechen. Es gibt überhaupt keine Diskussion darüber, und wir wollen dieses auch gar nicht unterschlagen, dass die Europäische Union uns über viele Jahre Frieden und Freiheit gebracht hat. Und wir sind auch dankbar dafür und auch, dass der europäische Raum der Demokratie und des Rechts größer geworden ist. Aber wir verzichten nicht auf Kritik, wo sie angebracht ist. Und wir kämpfen auch für unsere Werte, wenn sie verloren zu gehen drohen. Ich habe den Versuch unternommen und tue es immer noch, nach der Wertegemeinschaft Europa heute zu fragen und seine Identität am Thema Würde des Menschen zu überprüfen. Hierzu hat Lothar Roos in seiner Abschlussvorlesung an der Universität Katowice die wesentliche Frage gestellt. Lothar Roos ist emeritierter Professor, lange Jahre aktiv gewesen an der Bonner Universität, lehrend für das Fach christliche Soziallehre. Und diese Frage lautet, ich zitiere ihn, kann Europa eine Zukunft haben, wenn es seine Herkunft vergisst, wenn es sich weigert, sich zu seinen christlichen Wurzeln zu bekennen? Was für eine Zukunft hat Europa, in dem der Schutz des menschlichen Lebens an seinem Beginn und an seinem Ende tendenziell gelockert und der privaten Verfügung überlassen wird? Zitat Ende. Auf Grundsätzliches hatte Josef Ratzinger schon sehr früh hingewiesen mit der Feststellung, dass das menschliche Gewissen, das Gewissen aller Menschen, im Grunde auf einer Urerinnerung an das Gute und das Wahre, und er nennt beides identisch, darauf gründet also, die dem von Gott geschaffenen Menschen eingegeben ist. Daraus leitet sich auch sein Verständnis des Naturrechts als Quelle der wahren Werte ab. Und in einer anderen Schrift benennt Ratzinger als die zwei Sündenfälle Europas in der Neuzeit den Nationalsozialismus und die Zerstörung des Ethos, die Verbindung von Fortschrittsglaube, Absolutsetzung der wissenschaftlich-technischen Zivilisation und Verheißung des neuen Menschen, der neuen Menschheit, des messianischen Reichs. Und unmissverständlich ist sein Hinweis, Zitat, wo Gott ausgeschlossen ist, ist das Prinzip Räuberbande in unterschiedlich krassen oder gemilderten Formen gegeben. Das beginnt sichtbar zu werden dort, wo das geordnete Umbringen unschuldiger Menschen, also Ungeborener, mit dem Schein des Rechts umkleidet wird, weil es die Deckung des Interesses einer Mehrheit hinter sich hat. Es gibt eine Grundlage gemeinsamer Werte, die in der christlich-abendländischen Kultur und Tradition verwurzelt sind und identische Zielsetzungen begründen. Aber die Bereitschaft oder sogar der feste Wille, die europäische Politik unter Beachtung dieser Werte weiter auszubauen oder wenigstens zu stabilisieren, hat weitgehend abgenommen. Es gibt ein Wort von Bischof Stefan Oster, der in Deutschland und in Europa über die Glaubenssituation sagt, sie wird gekennzeichnet durch Gottvergessenheit. Bezüglich der europäischen Situation würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen und von einer teilweisen Gottfeindschaft sprechen. In seiner Autobiografie Erinnerung und Identität hat Johannes Paul II. Von drei großen Ideologien gesprochen, mit denen er es in seinem Leben zu tun hatte, nämlich dem Nationalsozialismus, dem Kommunismus und drittens der Kultur des Todes. Die beiden ersten sind, also Nationalsozialismus und Kommunismus, zumindest in Europa besiegt, obwohl dieser Sieg von vielen lange für unmöglich gehalten wurde. Vielleicht ist ein Sieg über die Kultur des Todes auch noch eines Tages möglich, wenn wir engagiert dafür kämpfen. Aber dieser Kampf ist dringend notwendig.
Das war der erste Teil eines Vortrags von Professor Dr. Werner Münch, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Er sprach über das Thema Wertewandel in den europäischen Gesellschaften. Wir brauchen eine moralische Erneuerung. Den zweiten Teil dieses Vortrags hören Sie dann nächste Woche hier bei Weltkirche aktuell. Im zweiten Teil unserer Sendung wollen wir ein weiteres Buch vorstellen und über das Thema Sühne sprechen. Sühne ist ja ein Schlüsselbegriff des christlichen Glaubens. Allerdings ist das Wort Sühne aus dem Wortschatz von Predigern und Katecheten fast völlig verschwunden. Und wenn es auftaucht, wird es häufig entweder nicht verstanden oder es ist negativ besetzt. Pater Professor Dr. Karl Wallner vom Stift Heiligen Kreuz bei Wien hat in seinem Buch Sühne, Suche nach dem Sinn des Kreuzes, elementare Glaubenswahrheiten in Erinnerung gerufen. Diese stellt er gleich nach einer kurzen Musik im Gespräch mit Anselm Blumberg vor.
Der Begriff Sühne löst ja bei vielen, selbst bei treuen Kirchgängern, oft Unbehagen aus. Woran mag das liegen?
Er ist ein Begriff, der in den letzten Jahren auch theologisch einfach verschwiegen worden ist. Das heißt, wir haben auch eine Generation oder zwei Generationen von Priestern, die mit diesem Begriff nichts mehr anfangen können. Und es ist das Unbehagen, eben jetzt Kreuz, Tod, Leid und so weiter sinnvoll zu reflektieren. Dabei ist es eben die älteste Schicht des Neuen Testamentes, die Bekehrung des Paulus eigentlich, der plötzlich den Logos des Kreuzes, den Sinn des Kreuzes erkennt, nämlich dass hier Gott seinen Sohn für uns, für die vielen, für die Sünden und so weiter hingibt. Das ist auch dann in unser Glaubensbekenntnis eingegangen, dass Gott eben propter nostram salutem, zu unserem Heil, pro nobis Mensch wird und ans Kreuz geht. Und das Kreuz als Zeichen der Erlösung hätte keinen Sinn, wenn es nicht gelesen wird als eine unendliche Sühne, die Gott selbst in sich austrägt, aus Liebe zu uns Menschen, um uns zu erlösen. Da machen auch die Gebetsformeln dann plötzlich keinen Sinn mehr. Ich komme aus dem Kloster Heiligenkreuz im Wienerwald, wo wir ein großes Stück des Kreuzes Christi aufbewahren und wo wir selbstverständlich beten. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Aber wie geht es, dass er am Kreuz stirbt und uns erlöst? Was habe ich davon, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Doch nur insofern, wenn dieser Tod ein Liebestod ist für unsere Sünden, also ein Sühnetod.
Gott liebt den Menschen, Gott vergibt ihm die Sünde. Warum muss ich dann eigentlich noch Sühne leisten für die Sünden des anderen?
Also Sühne geschieht ohne Berechnung. Also Gott wirft sich in diese irdische Welt, ja, ohne dass er jetzt eben rechnet. Es ist unendliche Liebe, deshalb ist es auch bei Sühnewerken immer problematisch, wenn man zu rechnen beginnt. Es ist ja in der Volksfrömmigkeit eigentlich sehr weit verbreitet, auch wenn Prediger darüber schweigen, vielleicht auch, weil sie eben ein Unbehagen und mit dem Thema nichts anfangen können. Aber in der Volksfrömmigkeit oder in dem breiten Strom eben jetzt der gläubigen Frömmigkeit ist das ganz stark da. Sühnenächte, Sühnegebete, Sühneandachten. In Fatima, die Erscheinung dort, hat eben jetzt als Grund, dass die Mutter Gottes bittet, sogar Kinder, man möge jetzt eben Sühne leisten für jene, die eben fern sind von Gott. Das ist auch in das Gebet eingegangen. Besonders jener, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen, soll Jesus sich erbarmen. Die Herz-Jesu-Frömmigkeit ist eine Sühne-Frömmigkeit. Nicht? Ich glaube, dass das Hauptproblem ist, ein Mangel an Wissen über die neutestamentlichen Hintergründe, die wieder nur verständlich sind auf der Grundlage dessen, was sich im Jahr 30, wo Christus vor den Mauern Jerusalem stirbt, wirklich ereignet hat. Und das ist auch der Inhalt meines Buches über Sühne, dass ich versuche, den ganzen religionsgeschichtlichen Hintergrund, wie konnten die Jünger, wie konnten die Apostel plötzlich in der Kreuzigung ihres Meisters, wie konnten sie darin die Erlösung sehen? Das ist die große Frage.
Sie haben gerade schon die Sühne-Nächte angesprochen. Wie kann ich ganz konkret Sühne leisten?
Von meiner Seite her, wenn ich Sühne leiste, wenn ich die Einladung der Mutter Gottes annehme in Fatima und jetzt eben für die anderen, also man muss auch immer unterscheiden, Buße ist für meine Sünden, Sühne ist für die Sünden von anderen. Es sind auch zwei völlig verschiedene Worte. Im Deutschen Buße, Sühne, im Englischen ist Penance und Atonement. Also zwei völlig verschiedene Worte, weil es um Verschiedenes geht. Ja. Immer um die Sünde, Buße, da büße ich für meine Sünden. Atonement, Sühne, da büße ich für die Sünden von anderen. Da gehe ich in derselben Haltung, mit der Jesus ans Kreuz gegangen ist, ja, leide ich darunter, dass so viele Menschen heute fern sind von Gott, dass meine Kinder, meine Enkelkinder zum Beispiel mit dem Glauben nichts anfangen können oder vielleicht wirklich in einem problematischen Zustand der Sünde leben. Und ich halte berechnungslos, ja, ich halte berechnungslos dem Herrn einfach, den am Kreuz für die Sünden aller leidenden Herrn, halte ich meine kleinen Sachen hin, dass ich eben die Unbequemlichkeit auf mich nehme und zum Beispiel in eine nächtliche Anbetung gehe, dass ich auf Essen verzichte, dass ich faste und so weiter. Also alle diese Sühnewerke haben als Grundlage ein sich verbinden mit der allumfassenden Liebe Christi. Ja? Also ich sage immer, wenn Sühne zu rechnen beginnt, ja, also dann fällt sie heraus aus dem, was Christus uns geschenkt hat. Denn eines ist klar, er hat schon die ganze Welt erlöst. Er gibt uns aber die Möglichkeit, uns in diese seine Haltung auch einzufügen.
Die Sühne ist nicht gerade ein Lieblingsthema von Theologen. Nun sind Sie Theologe. Welchen persönlichen Zugang haben Sie zur Sühne?
Es war für mich eben als Mönch des Klosters Heiligenkreuz immer die Frage, was bedeutet das wirklich? Wir haben diese Glaubensformeln, Jesus hat uns erlöst, Jesus ist für uns gestorben und so weiter. Das haben wir einfach so, aber wir reflektieren nicht darüber. Dabei war das die große Frage eben jetzt der Apostel. Mein persönlicher Zugang war natürlich also unsere Frömmigkeit in Heiligenkreuz, diese Kreuzreliquie haben, die wir küssen, die wir ehren, das ist ein Folterinstrument, mit dem heute auch viele Menschen Schwierigkeiten haben. Ja? Also Kreuz als Erlösungszeichen, die Muslimen sind herausgefordert auch. Ja? Und wir sind herausgefordert, es ihnen zu erklären, was es für uns bedeutet. Der zweite Zugang war dann mein Theologe, über den ich promoviert habe, Hans-Urs von Balthasar. der ganz, ganz tief jetzt eben, also das Ereignis des Kreuzes, das innere Leiden Christi jetzt eben reflektiert, auch was es bedeutet, dass Christus die Gottverlassenheit erleidet. Er ruft ja am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also wo er so gleichsam auf sich nimmt, das Weggefluchtsein des Sünders von Gott, das Getrenntsein von Gott, den Tod des Sünders, den Beziehungsabbruch des Sünders. Und der dritte Zugang war dann einfach, dass ich gebeten worden bin, ein Buch über Sühne zu schreiben, weil wir in Österreich eine sehr, sehr wichtige Gebetsbewegung haben, den sogenannten Rosenkranz-Sühne-Kreuzzug. 1945 gegründet, da ist die Freiheit Österreichs, der Staatsvertrag 1955 erbeten worden. Aber natürlich in der heutigen Situation, wenn eine geistliche Bewegung Rosenkranz-Sühne Kreuzzug heißt, das sind drei Begriffe, also die alle nicht sehr populär sind in der heutigen Theologie. Und da hat mich Pater Benno Mikotski, der das Ganze leitet, gebeten, doch einmal über Sühne ein verständliches Buch zu schreiben, aber auch ein theologisches Buch. Und ich habe ihm dann den Untertitel gegeben, auf der Suche nach dem Sinn des Kreuzes. Weil dieser Sinn des Kreuzes, den kann man dann auch nicht so einfach einpacken. Ha, ich hab's verstanden. Ja? Also das ist keine Logik wie 2 und 2 ist 4, ja? Sondern das ist das Geheimnis der unberechenbaren Liebe, die sich für uns Sünder, für uns von Gott getrennt eben jetzt ans Kreuz begibt. Das steckt hinter dem Ganzen.
Die Sühnepraxis gibt es bereits schon im Judentum. Da gibt es die Auswahl eines Sündenbockes. Ja. Was hat es damit auf sich?
All das hat Christus abgeschafft oder besser gesagt aufgehoben. Nicht? Also er geht in das Leiden vor dem Hintergrund der Tempelopfer. Er stirbt ja vor den Mauern Jerusalems. Das Pascha war das große Fest, wo zur Zeit Jesu wahrscheinlich 5.000 bis 8.000 Lämmer geschlachtet worden sind. Er ist selbst das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Auf dem Cover meines Buches übrigens vom Isenheimer Altar jetzt eben dargestellt. Auch ein Bildwort, das wir heute nicht mehr verstehen. Was ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, wenn wir nicht den Kult der Juden kennen, dass ich Sünden nur loswerden konnte in Jerusalem? Nur indem ich gleichsam meine Sünde auf ein lebendiges, unschuldiges übertrage, auf ein Tier. Die Juden haben ihre Sünden richtig drauf gebeichtet, auf diese unschuldigen Lämmer. Und die wurden dann geschächtet. Leib und Blut wurde getrennt. Das Blut war das Sühnemittel par excellence. Und Jesus hebt das auf. Es gibt keinen Tieropferkult mehr für uns Christen, aber es gibt den vergeistigten Kult der Heiligen Messe. Er stiftet sich selbst der Kirche ein, wenige Stunden vor seinem Tod am Kreuz stiftet er sich selbst der Kirche ein, indem er sich unblutig, aber in der Trennung eben jetzt seines hingegebenen Leibes und seines für unsere Sünden vergossenen Blutes der Kirche übergibt. Bitte, wir verstehen auch die Heilige Messe nicht mehr, wenn wir nicht verstehen, was es bedeutet, dass Christus als das Lamm Gottes für uns gestorben ist. Mein Leib für euch hingegeben, mein Blut, Blut des neuen Bundes für euch vergossen. Also Sühne ist wirklich das zentrale Thema. Und das Konzil von Trient, erinnere ich immer wieder auch meine Studenten an der Hochschule, das Konzil von Trient hat das durchaus richtig gesehen, wenn es sagt, das Messopfer unterscheidet sich vom Kreuzesopfer einzig durch die Art und Weise der Darbringung. Was auf Golgatha blutig geschehen ist, das feiern wir in jeder heiligen Messe, schon natürlich mit Himmelsglanz, auf unblutige Weise, die Selbsthingabe Christi für unsere Sünden.
Pater Karl, ganz herzlichen Dank, dass Sie ein fast vergessenes Grundelement des christlichen Glaubens in Erinnerung gerufen haben. Und vielen Dank für Ihren Besuch bei Kirche in Not in München.
Gerne.